Ja, ein Spieltag der sehr, sehr späten Entscheidungen bislang. Stefan, hättest du in der 90. noch Geld auf ja erst die Bayern und dann auf unseren BVB gesetzt?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich so und so beantworten würde. Also bei den Bayern, da war die Nachspielzeit ja auch recht lang und ist immer die Drucksituation der Bayern eine andere, die sie auf Freiburg ausgeübt haben. Deswegen ja, dass die Bayern da zumindest noch das 2-2 machen, hätte ich mir schon auch vorstellen können, dass sie dann das Spiel noch komplett hops nehmen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich. Ja, und bei uns, ich bin ja aus Gründen dann auch schon etwas früher gegangen, weil ich dachte oder wir dachten, na gut, das geht hier mit einer Nullnummer zu Ende. Da passiert nicht mehr so viel. Ja, falsch gedacht sozusagen.
Wir haben auch gleich tatsächlich dann die Reaktion, die du noch eingefangen hast von Julian Brandt und Marcel Sabitzer für euch. Na, dazu dann starker Heimsieg. Ist ein bisschen untergegangen, aber wollen wir auch drüber reden. Starker Heimsieg gegen den Tabellenführer von unserer U23 im Stadion Rote Erde. Eine ärgerliche Niederlage im Handballspitzenspiel und tolle News von unserer U17. Das haben wir gleich noch alles für euch. Mein Name ist Christoph Böker.
Und ich bin Stefan Mann.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, heute ausnahmsweise mal remote, wie man so schön sagt. Das heißt, Stefan, du sitzt im Büro, ich denke mal an der B1 und ich sitze in meinem Wohnzimmer. Hast du denn Ostereier gesucht heute Morgen oder hast du gedacht, ich bin so spät wiedergekommen aus Stuttgart, ich nehme lieber meinen Schlaf?
Nee, ich sitze tatsächlich an der B1 und habe nur den Weg quasi in die Geschäftsstelle gesucht. Den habe ich auch gefunden. War nicht so schwer. Gehe ich ja seit ein paar Jahren schon jeden Tag. Also von daher, Ostereiersuche, nee, ist nicht dieses Jahr.
Sind wir auch ein bisschen alt mittlerweile für,
so könnte
ich jetzt
auch
einfach
sagen.
Mal sagen. Ja, genau. Apropos Stuttgart, Rückreise, ist denn, also seid ihr mitten in der Nacht wiedergekommen, weil da kann man ja auch in Dortmund wahrscheinlich nicht mehr landen. Wie war das?
Ja, genau. Also wir sind wie üblich bei diesen späten Spielen dann nach Paderborn geflogen und von dort dann quasi, ja, circa 45 bis 60 Minuten, je nachdem, wie schnell der Taxifahrer dann das Gaspedal auch durchdrückt. Das sind dann eher 45 Minuten, dann auch so gegen ja 1.15 Uhr, 1.30 Uhr waren wir dann auch wieder in Dortmund, genau.
Ja, nach so einem Auswärtssieg nimmt man das ja dann auch besser oder sagen wir mal besser gestimmt in Kauf.
Ja.
Wir haben wie immer natürlich ein paar Schlagzeilen für euch ausgewählt zu diesem späten Sieg in Stuttgart. Ich fange mal an, bei der Sportschau habe ich gefunden, Adeyemi und Brandt veredeln starke BVB-Defensive in Stuttgart.
Sport.de schreibt, BVB ist das gnadenlose Phänomen der Bundesliga.
Der Kicker, kurioses Topspiel in Stuttgart.
Die Zeit, Stuttgarter Fans werfen nach Dortmunder Torjubel Stuhl auf Spielfeld.
Ja, zu dem Stuhl kommen wir gleich noch. Der macht ja bei Social Media schon die Runden. Ja. Der ist weiter geworfen worden, als die Stuttgarter sich das gedacht hätten. Ja, einmal durchs ganze Internet. Also ich habe es ja gerade schon anklingen lassen. Ich habe Boris und dir im Netradio auch zugehört und habe parallel das Spiel bei Sky geguckt. Jetzt frage ich mal ganz gerade raus, müssen oder sollen wir überhaupt über diese erste Halbzeit reden?
Ja, was wollen wir da groß drüber reden? Ne? Ich habe das ja auch, wir hören ja nachher die Stimmen, die Spieler gefragt, wollen wir überhaupt, ich würde die kompletten 90 Minuten da quasi mit reinpacken, über die reden oder einfach nur über die Nachspielzeit? Hören wir später, was sie erzählt haben, genau. Aber ja, also ich meine, sag mir, über was willst du reden? Über diese erste Halbzeit?
Ja. Nee, absolut. Vor allem, ihr habt ja auch im Netradio so ein bisschen mal in die Statistik, in den nicht vorhandenen X-Goals-Wert und so weiter. Also ihr habt das ja durchaus dargestellt in eurer Reportage. Ich fand halt bei mir so, ich hatte halt Zeit, ne? Das war so dieser typische Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag, an dem man irgendwie nichts mit sich anzufangen weiß. Da habe ich gesagt, ach, komm, guckst du mal Freiburg-Bayern. Hatte mir da einiges von erhofft und es war ja wirklich auch ein krasses Spiel. Also wirklich zwei Mannschaften. Also Freiburg hatte eine tolle Idee, haben gegen die Bayern echt hoch gepresst. Das sah ja dann auch wirklich nach einem Erfolgsrezept aus. Dann einen Torhüter hinten drin, der ja, wahnsinnig, also teilweise Bälle da rausgeholt hat, ganz stark der Atubolu. Und das war dann schon auch ein krasser Unterschied, muss man einfach auch hier im BVB-Podcast sagen, zu dem, was dann Stuttgart gegen Dortmund speziell in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Ich glaube, du hast gesagt, im Netradio zur Halbzeit fühlt sich eher an wie Neunter gegen Achter als wie Dritter gegen Zweiter.
Ja.
Ja, schön anzusehen war es nicht.
Nee, und ich meine, es war ja vor dem Spiel, ich weiß nicht, ob es nach dem Spiel immer noch so ist, ich gehe mal davon aus, die torreichste Partie also in der Bundesliga. Und alle haben Tore, Tore, Tore erwartet. Wenn du so die Leute gefragt hast, na, wie geht's aus? Alle so, ja, 2-2, irgendwie 3-1 für Dortmund, 3-1 für den VfB, wie auch immer. Wen du da gefragt hast, welchem Lager sie da so angehört haben im Pressebereich. Und dann lief das eben relativ trostlos vor sich hin.
Apropos Pressebereich, ich weiß nicht, inwiefern du in der Halbzeit nochmal reingegangen bist. Was war da so? Was war da so die Stimmung oder zwischen Boris und dir so zur Halbzeitpause?
Ja, also wir hätten uns natürlich schon ein bisschen mehr erhofft, dann natürlich auch im Spielvortrag offensiver Natur. Das war schon sehr dürftig, beziehungsweise gar nicht vorhanden, muss man ja sagen, im ersten Durchgang. Spoiler, es wurde jetzt bis zur 90. Minute auch nicht viel besser im zweiten Durchgang. Aber ja, ich bin dann auch kurz rein und habe dann mit ein paar Kollegen, die den VfB Stuttgart schon seit Jahren auf Schritt und Tritt begleiten, gesprochen. Da meinte dann einer so,
okay,
ja, das ist typisch VfB in dieser Saison. Das sieht alles ganz schön aus bis zum 16er. Aber dann ne, so dieser berühmte letzte Pass, diese Aktionen im letzten Drittel, die waren halt praktisch auch nicht vorhanden über das gesamte Spiel beim VfB. Das muss man auch sagen. Das haben die auch bemängelt und wurden dann in der zweiten Halbzeit ja mehr oder weniger auch bestätigt.
Ja, Thema Ballvortrag, was du gesagt hast, Gregor Kobel nach dem Spiel bei Sky, fand ich ganz interessant. Also ich kann das jetzt nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber der hat so ein bisschen dieses Argument mit reingebracht, dass er fand, man hat gesehen, viele Spieler waren halt jetzt 2 Wochen bei der Nationalmannschaft, die möglicherweise ein ganz anderes System spielt, wo die Spieler möglicherweise auch eine andere Position in dem System einnehmen. Und vielleicht hat das dann einfach auch mal ein bisschen gedauert, weil defensiv, fand ich, waren ja die gelernten Abläufe, die haben sich, glaube ich, mittlerweile verstetigt, die haben sich verinnerlicht. Also da ist der BVB bockstark jedes Mal, da brennt eigentlich nicht mehr großartig was an. Der ein oder andere Fehlpass jetzt mal ausgenommen, aber auch das haben sie ja gut ausgeputzt. Aber so im, da bin ich bei dir, im Ballvortrag nach vorne, da war irgendwie unfassbar Sand im Getriebe. Ja. Würdest du dieses Argument vielleicht mitgehen, was Greg da gesagt hat?
Ja, das kann natürlich gut sein. Ich meine, die Jungs sind unterwegs und treffen sich dann wieder nach 2 Wochen in Dortmund. Auf der anderen Seite spielen die jede Woche zusammen, in unserem Fall alle 3 Tage. Also ob das dann jetzt so ein krasses Argument sein kann, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht anfangs, aber nicht über 90 Minuten. Ich weiß nicht, wie es dir ging am Zuhause, aber ich hatte so, je länger das Spiel dauerte, so ein bisschen das Gefühl, es geht in erster Linie darum, hier und heute nicht zu verlieren. Und wenn wir mit einem Punkt nach Hause fahren, dann passt das schon ganz gut. Also wie hast du das empfunden zu Hause?
Ja, also ich meine, ihr habt das im Netradio ein paar Mal gesagt und natürlich beschleicht einen auch irgendwie das Gefühl, dass also so ein 0-0-Spiel, auch im torreichsten Spiel der Geschichte der Bundesliga, in diesem Fall vielleicht was gewesen wäre. Also wenn die Stuttgarter jetzt im Nachhinein fragst, sowieso, aber auch vielleicht wir, wo beide Mannschaften mit hätten leben können. Na, der BVB kann im Grunde genommen, also jetzt auch gerade nach dem Erlebnis, wenn du dann um 17.20 Uhr, 17.30 Uhr oder wann auch immer dieses Spiel dann in Freiburg zu Ende war, wenn du dann siehst, oh Leute, ey, jetzt führen die Freiburger 2-0 und du hast so diesen Hoffnungsschimmer, ey, es könnte wirklich auf 6 Punkte Abstand nach oben nochmal schmilzen, dann legen die aber einfach nochmal nach und gewinnen da 3-2. Das ist ja auch für den Kopf nicht gut. Und wenn du dann im Endeffekt sagst, ja mein Gott, dann manifestieren wir halt Platz 2 mit einem 0-0. Ja, also als Fan, also so auf Fanseite, ich habe das auch zwischendrin hier auf dem Sofa gesagt, so, das ist halt auch nicht geil, wenn du dann wirklich nach Stuttgart fährst, den langen Weg, stehst dann da im Gästeblock und siehst ein 0-0 bei der Partie mit so wenig echten Torchancen, ist uncool. Aber ich finde, wir müssen in diesem Fall mal festhalten, die Wechsel haben halt wieder total gesessen. Also zum wiederholten Male können wir einfach auch Qualität von der Bank bringen. In dem Fall halt Brandt, Adeyemi, Fabio Silva müssen wir nennen. Also genau die 3 Herren haben ja dann in der Nachspielzeit noch wichtige Rollen gespielt. Aber nochmal eben kurz, bevor wir dazu kommen. Du hast dich ja nach 90 Minuten vom Reporterplatz verabschiedet, um in die Mixzone zu eilen. Und da meine ich mich noch zu erinnern, dass euer Fazit so ein bisschen war, Stuttgart wollte das eine Tor mehr als der BVB. Das fand ich dann ganz interessant, was Lothar Matthäus dann nachher bei Sky gesagt hat. Also die haben unsere Defensivleistung unfassbar da am Expertentisch gelobt und dann nachher auch als Niko Kovac da war wirklich gesagt, stark, stark, stark. Und ich fand das ganz interessant, wie Lothar gesagt hat, defensiv ist der BVB wahnsinnig diszipliniert und schwer zu knacken, weil hohe Flanken bringen nichts. Die köpfen Schlotti, Anton und Rami raus. Die Mitte ist sowieso dicht und Chipbälle machen auch keinen Sinn, weil dafür steht der BVB nicht hoch genug. Also war der BVB dann einfach defensiv so gut oder der BVB zu verschwenderisch?
Defensiv ist man definitiv sehr gut gestanden. Klar, da, wenn man zu Null spielt und praktisch auch nichts groß zulässt. Ich glaube, da gab es mal einen Schuss von Stiller in der ersten Halbzeit, resultierend aber aus einem eigenen Fehler. Das hat man sich quasi selbst eingebrockt und dann eben nochmal einen Schuss von Assignor, glaube ich, den Kobel ja parieren musste, weil er praktisch abgeschossen wurde. Da blieb ihm keine Wahl, ja, aus diesem Ball zu halten. Der hätte schon aus dem Tor laufen müssen, dass der reingeht. Und der VfB war zu verschwenderisch? Nee, glaube ich nicht. Ich meine, hast du vielleicht den Spielbericht der Ruhrnachrichten gelesen? Der Kollege de Krampe, der den, glaube ich, geschrieben hat, der meinte dann, der hat dann nur aufgeschrieben so, naja, das Spielniveau beider Mannschaften senkte sich dann, je länger das Spiel dauerte, bedenklich der Bodennähe. Und das war dann auch beim VfB so, die wurden ja nicht besser. Die sind zwar immer ein bisschen aktiver gewesen und nach vorne gelaufen, aber so richtig bei rum kam ja jetzt beim VfB auch nichts. Also Gregor Kobel brauchte jetzt gestern keinen Sahnetag, um da zu Null zu spielen. Ich glaube, auch die Jungs da hinten drin mussten jetzt auch nicht ihren allerbesten Tag auf den Rasen legen, dass da mit einem zu Null-Spiel rausgegangen ist. Also ja, es war in Summe einfach kein gutes Fußballspiel, muss man einfach sagen.
Was ich stark fand, muss ich mal sagen, dass Nico Schlotterbeck bei all den Schlagzeilen, fand ich, eine tolle Präsenz hat, also wirklich da sehr sattelfest hinten drin stand. Ich möchte noch mal auf eine Schlagzeile zurückkommen, die wir gerade hatten. Der BVB ist das gnadenlose Phänomen.
Ja,
also ist das jetzt nur ein neuer Ausdruck für das, was wir früher Bayern-Dusel genannt haben? Was meinst du?
Das ist natürlich witzig, gerade an diesem Spieltag, ne? Als der Bayern-Dusel ja auch mal wieder zugeschlagen hat, könnte man ja sagen. Ne? Die haben ja auch zwei Tore in der Nachspielzeit geschossen und das Spiel so noch gedreht. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, das, was uns diese Saison so ein bisschen auch begleitet, dass man das Glück dann eben mehr oder weniger fast immer auf seiner Seite hat, die Spiele dann eben auch zu Ende zu bringen, wenn man früh 1-0 führt, dass der Gegner dann seine Chancen nicht nutzt oder dass man dann eben spät, hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Spiel, wenn ich an Köln denke, Heimspiel, wenn ich an das Spiel in Leipzig denke, auch noch nicht so lange her, eben zwei Tore geschossen in der Nachspielzeit. Da hast du das Glück eben auf deiner Seite, dass immer Glück ist Können, hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht wer. aber ja, das begleitet uns diese Saison einfach auch und das ist dann auch in Ordnung.
Wir müssen noch auf den fliegenden Klappstuhl zurückkommen. den hat ja unsere Social Media Abteilung, die haben einfach ein W drauf gemacht. Funktioniert, glaube ich, ganz gut bei Social Media. Es gab also diesen Ärger beim Torjubel der Borussen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt bei Sky so 3-4 Zeitlupen danach noch gesehen. Da sieht man einmal, wie Karim so ein bisschen in Richtung der Kurve guckt. Ich erhebe nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Vielleicht ist da was passiert, was ich bislang am Fernseher gestern noch nicht gesehen habe. Aber generell muss ich jetzt einfach mal sagen, jubeln die bei beiden Toren an der Eckfahne. Ich find's also, ich verstehe das nicht so ganz, warum das so eskaliert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Bild muss mir noch jemand zeigen, wo ich da die Provokation sehe. Inwiefern hast du davon überhaupt irgendwas mitbekommen? Weil du warst ja wahrscheinlich dann gerade auf dem Weg in die Mixzone, in der Mixzone. War wahrscheinlich schwer für dich, das zu beurteilen, oder?
Ja, da kann ich es recht kurz machen. Also ich habe eigentlich mehr oder weniger nichts davon mitbekommen, weil wie vorhin schon gesagt, ein paar Minuten eher runter bin, weil wir dachten, na gut, da passiert jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Und dann war ich auf dem Weg, witzigerweise das Stuttgarter Stadion oder die Haupttribüne, der VIP-Bereich, der wurde für die EM umgebaut über 1-2 Jahre. Aber was immer noch die Baustelle ist oder immer noch gleich wie damals während der Baustelle ist, quasi das Treppenhaus nach oben und der alte Aufzug. Und ich habe das Treppenhaus genommen, bin gelaufen und auf einmal jubeln alle. Und ich dachte mir so, wenn jetzt nicht gleich kommt, dann haben wir ein Tor geschossen. kam nicht, haben ein Tor geschossen. Dann war ich irgendwann unten, habe das Tor von Karim noch irgendwie auf die dritte Wiederholung gesehen, auf den Fernsehern, die da in der Mixzone hängen. Hab mir dann überlegt, komm, jetzt gehst du mal raus und guckst vielleicht die letzten 2 Minuten, um genau so ein bisschen Stimmung auch nochmal aufzusaugen, weil du musst ja mit den Spielern dann auch reden und das vielleicht ein bisschen mitzukriegen. Ja. Auf dem Weg dahin jubelt wieder jemand und es kam wieder kein sondern okay, wir haben das 2-0 gemacht, ich bin wieder zurück, um irgendwie zu gucken, wer hat jetzt das Tor geschossen, wie ist es denn gefallen, um zumindest das zu sehen. Und da habe ich ein bisschen gesehen, ah, okay, da sind jetzt ein paar runtergekommen aus ihrem Block und stehen an der Werbebande. Das war so praktisch alles, was ich dazu sagen kann. Ja.
Ja. Aber was ja gut ist, du hast ja, also ich weiß gar nicht, ob er nachher Man of the Match geworden ist, aber er muss es eigentlich meiner Meinung nach sein. Du hast Julian Brandt dann dir geschnappt, weil ich meine, reingekommen, Torvorlage, Tor selber, ein sehr schönes Tor, tatsächlich auch noch selber gemacht. Ja, und dann noch Marcel Sabitzer hattest du auch noch da. Da würde ich sagen, hören wir dann einfach mal rein, was die beiden gesagt haben.
Jule, Glückwunsch. Wollen wir über das Spiel sprechen, die 90 Minuten oder über die Nachspielzeit?
Ja gut, wenn wir schon sprechen, dann über alles. Am Ende fahren wir jetzt mit dem 2-0 nach Hause. Ich glaube, das ist erstmal schön, gerade auch so ein bisschen den Trend zu brechen in den letzten Jahren. Grundsätzlich muss man aber ehrlich gestehen, sah es nach 90 Minuten jetzt nicht so aus, dass wir 2-0 so spielen.
Ja, ich denke, Spielverlauf war eher so, dass wir den Punkt mitnehmen. Aber hinten raus, Lucky Punch, kann auf beiden Seiten passieren, das hat man gesehen. Von dem her, wir haben gut hinten verteidigt, leidenschaftlich, das kann man auf jeden Fall positiv mitnehmen. Und dann haben wir trotzdem 2 sehr schöne Tore gemacht, muss man auch sagen. Gute Kontersituation ausgespielt und dann etwas glücklich, aber trotzdem nehmen wir das gerne mit.
Am Ende ist es deine Aufgabe, alles für den Verein zu geben, und das ist egal, ob du Verein spielst oder reinkommst. Ich glaube, für jeden Spieler ist es natürlich nicht so einfach immer, oder man spielt natürlich lieber von Verein und will der Mannschaft von vornherein helfen, aber man hat es ja jetzt gesehen, am Ende schießt Karim das Tor als Joker, ich mache mein Tor als Joker, Fabio macht einen Assist als Joker, also es ist dann am Ende doch ja gerade dann wichtig, wenn die Mannschaft vielleicht mal ein bisschen Schwierigkeiten hat, einen Impuls aus der Bank zu bringen. So, das haben wir gemacht.
Joker-Tore sind ein Element in dieser Saison. 12 waren es vor dem Spiel, jetzt sind wir bei 14. Damit sind wir gleich auf mit dem Bayern oder vielleicht sogar besser. Was gibt euch die Bank in dieser Saison?
Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Wenn du die Gegner müde machst, viel läufst, dann brauchst du ein paar Frische hinten raus. Und da haben wir die Qualität, das wissen wir. Und heute haben sie es wieder bewiesen. Egal wer reinkommt, gib Gas, machen die entscheidenden Tore, und darüber sind wir glücklich heute.
Am Ende gewinnt ihr diese Spiele aber trotzdem immer noch. Was sagt das über euch als Mannschaft dann auch aus?
Ja, was heißt, wie gewinnen sie? Klar, am Ende spielt die Saison, glaube ich, auch ein Stück weit auch das Glück mit dazu. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, so eine Kindermentalität ein bisschen an Mann zu bringen. Das hat nicht immer nur was mit der 90. Minute zu tun. Das ist auch manchmal, wenn der Spielverlauf es einfach nicht hergibt, viele Chancen zu kreieren. Und aus dem Nichts gehst du einzeln in Führung. Das ist jetzt in Leverkusen die letzten Jahre das ein oder andere Mal passiert, wo wir gelitten haben, viel verteidigt haben und dann ja in Führung gegangen sind. Und das ist in anderen vielen Partien auch passiert. So. Und ich glaube, das hat sich die Mannschaft angeeignet, vielleicht auch ein Stück weit erarbeitet. Und ich hoffe, dass sie das nicht mehr ablegen.
Das ist aber auch Widerstände überwinden?
Ja, klar, es ist am Ende auch ein Stück weit, ja, ein Fels in der Brandung zu sein und auch zu leiden zu können. So. Und manchmal, gerade wenn man eine Mannschaft ist, die eigentlich den Anspruch hat, natürlich mehr Ballbesitz zu haben als der Gegner, dann zeigt es eigentlich, dass wir uns adaptieren können, auch wenn der Spielverlauf mal was anderes hergibt. So. Und trotz alledem strahlen wir eine Gefahr aus, und das zeichnet uns aus.
Ja. Julian Brandt, ich sag dir ganz ehrlich, das ist jetzt der Mitarbeiter und nicht der Borussia Dortmund-Fan. Ich werde ihn als Gesprächspartner echt vermissen in der kommenden Saison. Er ist einfach Gold, mit dem, es ist einfach wunderbar, mit dem über Fußball zu reden, ganz klar. Killer-Mentalität, hat er da gerade gesagt. Ja. Ist das vielleicht so dieses eigentliche Upgrade, so dieser kleine Schritt, den diese Mannschaft heimlich in den letzten Spielen gemacht hat? Weil ich nehme da jetzt mal beispielhaft, du hast es ja selber gesagt, du bist nochmal reingegangen, Fabio Silva vor dem 0-2 in diesem Zweikampf, wie der da reingeht. Der ist ja jetzt körperlich seinem Gegenspieler nicht überlegen gewesen, prallt aber dann der Stuttgarter an ihm ab und nicht andersrum, weil Fabio diese Chance einfach unbedingt ergreifen will, zu Ende spielen will, diese Killer-Mentalität. wurde ja, ich sag jetzt mal so, der ein oder andere Beobachter hat die dem Borussia Dortmunds Spielern ja abgesprochen. Irgendwo haben sie die aber jetzt wiedergefunden in den letzten Wochen, oder?
Ja, definitiv. Ich würde auch sagen, die zieht sich so ein bisschen durch die gesamte, auch da muss man unterscheiden, Bundesliga-Saison. Die Pokalwettbewerbe, die laufen ja ein bisschen, sind anders gelaufen, aber die Bundesliga-Saison an sich, da hat sich so eine Killer-Mentalität schon auch durchgezogen. Ich denke da auch an ein Auswärtsspiel in Augsburg zum Beispiel, wo du gefühlt einmal aufs Tor schießt, weil der Gegner dir einen vorlegt und den machst du halt rein, Gyasi damals, und gewinnst 1-0. Das sind Spiele, die hättest du wahrscheinlich in den letzten Jahren eher nicht gewonnen oder vielleicht im besten Fall unentschieden gespielt. Und das hat diese Mannschaft in dieser Saison ja schon entwickelt und sich wahrscheinlich auch erarbeitet. Und das ist dann eben auch eine Qualität, was Niko Kovac dann auch auf der Pressekonferenz gesagt hat. Er hat da von einem Abnutzungskampf gesprochen und ein Spiel, das dann wahrscheinlich ein 0-0-Spiel war, aber man am Ende eben das Glück dann auf seiner Seite hatte und vor allem diese beiden Tore, diese beiden Konter, schon auch gezeigt haben, dass eine ganz gute Qualität in dieser Mannschaft auch steckt.
Ja, du hast einfach drei ausgeruhte Spieler, die haben noch die Frische, die haben den klaren Kopf dafür, um das dann halt auch so super zu Ende zu spielen. Weil das muss man auch mal sagen, das machst du jetzt auch nicht unbedingt, wenn du schon 93 Minuten in den Knochen hast, aus vollem Lauf dann noch die Flanke so zu spielen und so weiter und so fort. Also ja, einfach wieder echt Top-Qualität von der Bank, stark dann hinten, also wirklich noch 2-0 zu gewinnen. Ja. Du warst sicher sehr überrascht, viele Borussen werden es auch gewesen sein, aber man muss nicht immer gewinnen, weil man die bessere Mannschaft ist. Ja, nee, sag ruhig.
Definitiv. Und das ist auch das, was Boris und ich so ein bisschen, sagen wir mal, in diesen 90 Minuten vermisst haben. So eine Aktion wie die von Silva und auch diese Zielstrebigkeit, mal nach vorne zu gehen, weil wir hatten ja durchaus auch im ersten Durchgang, aber auch im zweiten Durchgang mal die Gelegenheit umzuschalten, aber die wurde gar nicht genutzt, weil ich das Gefühl hatte, ja, man will gar nicht so sehr nach vorne gehen, im Zweifel wieder, wenn man den Ball verliert, in den Konter des VfB zu laufen, sondern einfach sicher stehen, erstmal kein Tor kassieren und wenn wir hier mit einem Punkt rausgehen, dann sind wir alle happy und Hauptsache das Spiel nicht verlieren. Und das waren zwei Aktionen, gerade die von Silva, das habe ich vermisst in diesen 90 Minuten zuvor und die Jungs haben es gezeigt. Und so hast du dann eben auch die Tore geschossen.
Ja, und das Blöde daran, das sage ich dir ganz ehrlich, jetzt spricht wieder der Fan, dass es halt doch bei 9 Punkten Abstand auf die Bayern bleibt, weil in Stuttgart gewinnt halt auch nicht jeder. Krasses Spiel da in Freiburg. Bitter jetzt, dass so dieser Hoffnungsstrohhalm, den man da einmal kurz hatte, auch wieder weg ist. Aber trotzdem müssen wir nach wie vor sagen, grandiose Punkteausbeute von unserem BVB, dass die Bayern jetzt da so vorne wegrennen. Da machst du halt nix, ne?
Nee, das hast du nicht in der Hand, ne? Hattest du zweimal, so ja, da hättest du die Spiele gewinnen müssen, um halt dran zu bleiben. Hast du nicht, deswegen ist es halt mehr oder weniger entschieden. Ne?
Mal schauen, was da noch kommt in den letzten Wochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, fänd's großartig, wenn es so weitergehen würde, dass der BVB in den kommenden Wochen weiter die Punkte fleißig einsammelt. Dann haben sie sich nichts vorzuwerfen, haben alles gegeben, alles mitgenommen, was noch mitzunehmen war. Und dann, finde ich, können wir, was die Bundesliga angeht, auch einen absoluten Haken dahinter machen. Lass uns weitermachen mit der U23, eine Mannschaft, ja, für die der Sieg mit Sicherheit zu spät kommt, um nochmal im Aufstiegsrennen anzugreifen, aber muss man tatsächlich sagen, ein 1-0 gegen Tabellenführer Fortuna Köln, das lässt die Regionalliga mit Sicherheit aufhorchen, vor allen Dingen ein 1-0 noch dazu in Unterzahl.
Ja, man hat es definitiv wieder ein bisschen spannend gemacht da oben an der Tabellenspitze. Silas Ostrinski ganz stark nach 20 Minuten den Rückstand verhindert. Da war Stanilewicz, ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen, frei durch. Ja. Aber Ostrinski war Endstation, hat dann den Abschluss quasi verhindert und ja, seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand bewahrt.
Ja, und dann auf der Gegenseite Babis Drakas nach 28 Minuten hat er das 1-0 auf dem Fuß. Wird da wirklich schön eingesetzt, aber setzt dann den Ball neben das Tor. Und quasi im Gegenzug gibt's dann glatt rot für Elias Benkara wegen einer Notbremse. Der BVB also mehr als eine Stunde lang in Unterzahl.
Ja, und kurz vor der Pause wird es dann ziemlich kurios. Der BVB geht in Führung.
Total,
Matisse Albert bekommt einen Befreiungsschlag der Kölner voll ins Gesicht. einmal in your face und von da fliegt der Ball ins Tor. Absolut verrückte Szene. Ja, aber vorher auch ganz stark eingeleitet von Patrick Göbel und von Michael Eberwein. Ja, würdest du sagen, Kacktor des Monats?
Nee, nicht wegen der sehr schönen Vorbereitung, würde ich sagen, war es kein Kacktor, okay. Weil das war wirklich toll. Schöne Doppelpassaktion, Patrick Göbel, Michael Eberwein dass Matisse Albert danach mit Sicherheit heftigste Kopfschmerzen hatte, hat er aber hingenommen. Ja, wie gesagt, dann am Ende ja tatsächlich sogar das Tor des Tages, denn in der zweiten Halbzeit, ja, muss man ganz klar sagen, Fortuna Köln macht dann zu wenig aus der Überzahl, gerade für einen souveränen Tabellenführer nach 72 Minuten hat sogar Babis Drakas noch die Konterchance, um auf 2-0 zu stellen, war meiner Meinung nach ein richtig starkes Regionalligaspiel, also ging hin und her. Ja, und jetzt am Mittwoch geht's schon wieder weiter für unsere U23, nämlich mit dem Nachholspiel in Siegen. Richtig gute News gibt's auch von der U17. Die hat nämlich vorzeitig den Einzug tatsächlich schon in die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft in der Tasche. Durch ein 4-3 in Leipzig rückt der BVB in seiner Gruppe nämlich auf den ersten Tabellenplatz. 8 satte Punkte vor den Leipzigern, die stehen auf Platz 4. Die Tore für den BVB machen Semi Kaimak, Johann Jentsch vom Elfmeterpunkt aus, also war ein Strafstoß, Christos Kostoglo und Niklas Goldberg. Leipzig, muss man auch noch sagen, spielt nach einer gelb-roten Karte 35 Minuten in Unterzahl.
Ja, bisschen ärgerlich dann trotzdem, dass der BVB mit einem Mann mehr auf dem Platz 3 Gegentore kassiert. Aber gut,
ja, absolut.
Das ist am Ende vielleicht auch Klagen auf hohem Niveau, wenn man nach 8 Spielen in der Hauptrunde Tabellenführer ist. Das will die U17 jetzt natürlich auch möglichst bleiben, um eine gute Ausgangsposition für die Endrunde zu haben. Am Samstag um 11 Uhr kommt der Hamburger Sportverein nach Dortmund.
Ja, kann ich immer empfehlen, U17 oder auch die U19 zu gucken in Dortmund, in unserem schönen kleinen Stadion. Die spielen wirklich einen ganz, ganz tollen, ansehnlichen Fußball. Geht da mal hin, wenn ihr am Samstag Zeit habt, 11 Uhr. Und zum Abschluss, Stefan, machen wir noch Handball. Da geht's ja auch so ein bisschen in den Schlussspurt der Liga. Leider mit so einem kleinen Dämpfer.
Ja, im Spitzenspiel gegen Blomberg-Lippe gab es eine knappe 33-31 Auswärtsniederlage. Damit rutscht der BVB am letzten Spieltag der Hauptrunde noch vom ersten auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga. Ja, Christoph, was sagen wir dazu?
Ja, es war ein absolutes Topspiel, so wie man sich Handball halt vorstellt. Ausverkaufte Halle, wahnsinnig laut, super Stimmung von den Rängen. Es geht hin und her und hin und her. Und irgendwie so in den Schlussminuten lief einfach alles gegen unser Team. Vielleicht muss man auch nochmal sagen, jetzt nicht der einzige Punkt, aber ein Punkt ist schon, dass Sarah Wachter wieder verletzt im Tor gefehlt hat. Die ist natürlich schon wirklich ein extrem starker Rückhalt beim BVB. Mit dem tollen Pokalsieg in Stuttgart ist das also so ein kleiner Rückschlag, aber müssen wir auch mal ganz klar sagen, da kommen ja jetzt noch die Playoffs. Das Double ist natürlich nach wie vor absolut drin.
So sieht's aus. Wir drücken natürlich die Daumen und die Playoffs am 25. April geht's los. Da heißt der Gegner HSG Bensheim Auerbach. Auch da wieder die Frage, wo ist das denn?
Das könnt ihr jetzt alle bei Google Maps einmal nachgucken. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, die Busfahrt dauert länger als 2,5 Stunden dahin. Aber gegen die haben wir ja in dieser Saison schon, sagen wir mal, auch, ich weiß nicht, ob Schlachten das richtige Wort ist, aber da ist auch schon ein bisschen was passiert gegen die in dieser Saison. Von deren Sicht her, das dürfte auch richtig gut werden und ja, ist ja auch ein Heimspiel. Also notiert euch vielleicht schon mal 25. April Dortmund gegen die HSG Bensheim Auerbach Handball Bundesliga. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, und was ist mit Frauenfußball? Da müssen wir jetzt mal den Disclaimer, wie man das neudeutsch so schön sagt, es ist ja Ostersonntag und Stefan und ich haben uns die Zeit hier wirklich frei geschaufelt, um euch diese Folge remote aufzunehmen. Die Frauen, die spielen gleich erst gegen Moers, in Moers, in einer Stunde ungefähr geht's da los. Das heißt, das Ergebnis können wir euch dieses Mal ausnahmsweise nicht verraten, aber versprochen, beim nächsten Mal kriegt ihr dann wieder hier im Podcast das Rundum-Sorglos-Paket mit allen Ergebnissen vom BVB-Wochenende.
So sieht's aus.
Ja, was bleibt noch? Das Feedback, ne? Ja. Also wenn ihr sagt, Leute, wir haben hier Fragen, wir haben Anmerkungen, Kritik, Wünsche, dann schreibt eine E-Mail, Stefan, wohin?
An podcast@bvb.de.
So sieht's aus. Und ich glaube, von uns beiden noch eine Empfehlung, eine Hörempfehlung, falls ihr die Folge noch nicht mitgekriegt habt. Flutlicht und Flipcharts, unser Sonderformat, kam ja in der letzten Woche am Donnerstag raus. Mit und über unseren lieben Kollegen Patrick Antoni an der Kamera und am Schnitt ist er seit, ja, was sind's, 15 Jahre, glaube ich, ja. Am Start. Und ja, da hatten, sagen wir mal so, zwei prominente Gäste haben sich auch noch reingeschaltet. Der eine ist Stadionsprecher und der andere ist Ex-Trainer. Ja.
So sieht's aus.
Das können wir empfehlen, oder? Ja. Also muss man schon sagen, vorbehaltlose Hörempfehlung.
Definitiv. Ich glaube, er wurde auch ein bisschen überrascht. Vielleicht den einen hat er erwartet, den anderen glaube ich definitiv nicht.
Ja, so sieht's aus. Sehr schön. Hör mal, danke für deine Zeit. Schönes langes Osterwochenende, wenn du es denn kriegst, wünsche ich dir. Und
wünsch ich dir auch.
Ja, bis demnächst. Ne? Hau rein.
So sieht's aus. Bis dahin. Ciao, ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.